Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Mein heutiger Gast ist die Sarah Buchner. Die Sarah ist Founder und CEO von Trunk Tools, einem Startup, das sie selber in New York vor 3 Jahren gegründet hat und das in der Baubranche Unternehmen hilft, ihre Projekte zu optimieren und auf ein ganz neues Level zu bringen mit unglaublich spannenden Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Die Sarah ist eine Frau der Extreme. Das habe ich selber schon vor 15 Jahren erleben dürfen, als sie selber noch in der Schule war. Wir sind beide im Innviertel in Ried aufgewachsen und ich schon ein paar Jahre weiter in meinem Wirtschaftsstudium war, damals bei der Statistik angestanden bin und die um einiges Jahre jüngere Sarah mir weiterhelfen hat können, weil sie nicht nur einerseits unglaublich smart ist, sondern auf der anderen Seite einen unglaublichen Willen hat, zu lernen, zu wachsen und gewisse Themen aus der Tiefe zu verstehen. Es hat dazu geführt, dass sie in weiterer Folge nicht nur den PhD in der TU Wien macht, sondern auch bei der Strabag in der Corporate Welt aufgestiegen ist, innerhalb von wenigen Jahren ziemlich weit rauf auf die Karriereleiter und dann trotzdem hingeschmissen hat, den Schritt in die USA gemacht hat, um selber zu gründen, um selber Founderin zu werden, weil ihr bei aller Wertschätzung für die Konzernwelt und ihren Weg und ihren Mentoren das zu langsam war. Sie hat dann vor 3 Jahren gegründet, Trunk Tools. Sie haben in den letzten 2 Jahren über 30 Millionen Euro Investment eingesammelt. Sie haben in diesem Jahr ihr Team verdoppelt und stehen vor unglaublich spannenden Zeiten mit einem mega Wachstumspotenzial. Mindestens genauso spannend wie die Firma finde ich die Sarah selber, nämlich wie sie über Lernen denkt, wie die künstliche Intelligenz nicht nur ihr Business fördert, sondern auch ihr alltägliches Leben. Auch da gibt sie uns Einblick und einige Tipps für die, die dann am Start sind oder noch nicht mal dort. Und die Sarah spricht auch über die Fehlerkultur, die ja in den USA ganz andere ist, wie bei uns in Österreich. Und wie sehr es ihr persönlich, aber vor allem auch ihrem Business geholfen hat, die Fehlerkultur ganz hoch zu halten, mit Fehlern ganz offensiv und transparent umzugehen, sowohl persönlich als Chefin ihrer Firma, aber auch in ihrem privaten Leben. Und am Ende gibt sie noch ganz spannende Einblicke, wie es ihr dabei geht, in so hohem Tempo, in so einer Orgenintensität gerade ihr Leben zu leben. Und dass es genau das ist, wie sie ihre Energie in den Fluss bringen kann. Viel Freude beim Gespräch.
Eine Frage, die mich aktuell sehr beschäftigt, weil ich vermutlich Teil des Problems bin, ist, was macht künstliche Intelligenz, so wie sie jetzt aktuell ist, mit der nächsten Generation? Und warum ich es spannend finde, ist, weil als wir jung waren, Peter. Wir haben noch Karten gelesen, ne? Also so Maps und mittlerweile fahre ich blind meinem Google Maps nach im Auto. Und wenn mir Google Maps erklärt, bitte fahr jetzt rechts, dann fahre ich rechts. Und ich hinterfrage nicht, warum es mich nach rechts schickt. Also ich glaube dem Google Maps, dass da links jetzt der Verkehr ist. Ne? Und ich habe aber niemals hinterfragt, ob jetzt auf der rechten Seite jetzt ein McDonald's ist und McDonald's da mich dafür bezahlt, dass ich rechts fahre. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, weil es jetzt nicht wirklich schlimm ist. Ne? Aber ich sehe, was Large Language Models und künstliche Intelligenz an Reasoning-Kraft hat. Also wie gut es dabei ist, zumindest so zu tun, als könnte es argumentieren und könnte es denken. Und wenn du damit aufwächst, glaube ich, wird es echt schwierig, halt irgendwie von Grund auf zu lernen, dir selber Gedanken zu machen und dir selber zu, ja, ich weiß jetzt nicht, was Reasoning auf Deutsch heißt, aber du kannst mir sicher
Bedeutung?
Ja, nicht, ja, selber irgendwie die logische Schlüsse zu ziehen. Ne? Ah, es ist ja wirklich gut, logische Schlüsse zu ziehen, oder es pretendet, dass es wirklich gut ist, logische Schlüsse zu ziehen. Ja, und das ist die Frage, die ich mir viel stelle aktuell.
Schöne Frage.
Kinder, also spannend. Ne?
Das stimmt. Ich wiederhole nochmal für unsere ZuhörerInnen. Was macht künstliche Intelligenz mit der nächsten Generation? Was hat es mit dir persönlich zu tun, Sarah? Ich weiß ja, dass du und dein Business intensiv auch mit AI arbeitet und das nützt. Warum beschäftigst du dich als Mensch so sehr?
Weil es, glaube ich, wahnsinnig, wenn das schief geht, glaube ich, wahnsinnig schlecht ist. Und so, und mich als Menschen immer interessiert hat, wie Technologie sich auf den Alltag aufwirkt und auf die Menschheit auswirkt. Und ich eigentlich mir vorher nie Gedanken gemacht habe, weil es vorher eigentlich immer nur sehr positiv war. Und das ist jetzt das erste Mal, wo ich mir denke, okay, was Künstliche Intelligenz kann so viel Gutes machen und so viel Positives machen, ne? Aber ich frage mich schon, was es mit Bildung macht. Vielleicht beschäftigt es mich deshalb, ne? Ich habe selber so viele Ausbildungen gemacht und so viele Uni-Abschlüsse und was auch immer. Und Bildung war was, Bildung hat einen klaren Wert, ne? Also so bin ich auch gewachsen, ne? Du auch, ne? Du gehst irgendwie auf die Schule und dann machst du Ausbildung und machst das Studium und das bringt dir dann irgendwie, bringt dich im Leben weiter. Stimmt jetzt auch nicht mehr, ne? Also, ich weiß nicht, warum ich mir jetzt noch irgendwie Wissen aneignen sollte, wenn ich alles in Wissen und Logik mittlerweile in Sekunden auf meinen Händen habe.
Ja, vor allem als zwei Kinder von Lehrerinnen.
Ja.
Spüren wahrscheinlich ja unsere Wurzeln mit einer. Was ist der Worst Case deiner Meinung nach? Was das für die nächste Generation bedeuten könnte.
Ich bin kein Worst-Case-Szenario-Maler. Das irgendwie, das finde ich immer ganz schrecklich, aber.
Aber du hast ja gerade gesagt, du hast Bauchweh. Zumindest.
Ich habe Bedenken. Ich habe Bedenken, weil ich mir denke, dass wir dürfen nicht verlernen, wie man sich selbst eine Meinung bildet. Ich glaube, darum geht's eigentlich. Und das ist halt was ich in der Gesellschaft generell hinterfrage, weil durch, ich meine, Marketing war schon immer etwas, womit man irgendwie Menschen manipuliert hat, ne? Und dass umso weniger Leute sich eine eigene Meinung bilden können, umso mehr sind sie manipulierbar und umso mehr Menschen manipuliert sind, umso weniger ist eine Gesellschaft stabil. Also da gehen meine Gedanken hin. Ich kann dir jetzt aber auch dreimal so viele Geschichten erzählen, warum ich glaube, dass künstliche Intelligenz wahnsinnig gut ist für unsere Gesellschaft und ganz viele unserer Probleme löst. Also es ist dasselbe mit jeder Technologie, ne? Die hat immer irgendwelche ganz klaren Vorteile und sie kommt fast immer mit Nachteilen.
Ja, und was ich ja spannend finde, ist, man könnte auch sagen, unsere Eltern oder Großelterngeneration, die meisten und viele Österreicher tun sie immer noch, beziehen ihr Wissen oder Halbwissen aus der Kronenzeitung. Also was war jetzt gefährlicher, vor 30, 40 Jahren jeden Tag der Kronenzeitung zu glauben oder jetzt von AI manipuliert zu werden? Wo ist der Unterschied für dich?
Der Unterschied ist, dass ich mit künstlicher Intelligenz multimediale Wahrheiten kreieren kann, die dadurch noch viel glaubbarer sind, als jetzt irgendwas in einer Zeitung zu lesen. Ich kann innerhalb von Sekunden und mit keinem Geld quasi Videos kreieren, Stimmen imitieren, Gesichter imitieren. Ich kann eine Realität kreieren, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat und die aber so bildhaft und glaubwürdig rüberkommt. Und dann kann ich das über Multi-Channel eigentlich Leute in eine Realität reinziehen, die es nicht gibt. Und das ging auch schon vor vielen Jahren, ne, über jetzt ja Zeitung und Fernsehen und sonst was. Aber es wird leichter, das im großen Stil zu machen. Es geht schneller und es geht realer. Aber das ist gar nicht so, das ist jetzt eine sehr politische Diskussion irgendwie, aber mir geht es mehr darum, dass wenn ich in der, jetzt sehe ich unterrichte teilweise auf Unis, ne, und sehe halt jetzt schon, wie sich das über die letzten Jahre verändert hat, wenn du was unterrichtest und die Studenten mussten es tatsächlich lesen und verdauen und analysieren, ne, um dann irgendwie eine Diskussion darüber haben zu können. Und mittlerweile schmeißen die das in ein ChatGPT und innerhalb von Sekunden, hier sind die drei Punkte, die du argumentieren solltest und hier ist, wie du argumentieren sollst. Da geht dieser Lerneffekt verloren. So, und dann komme ich jetzt auf die Wirtschaftsseite und sage, naja, den Lerneffekt brauchst du nicht mehr, weil um zu competen auf einem Weltlevel, brauchst du nur noch das Resultat. Ne? Und wenn wir mit der Wirtschaft so agieren, dann wird das auch bald in die Schulen überschwappen. Und wenn es in die Schulen überschwappt, dann frage ich mich, verlernen wir uns selber einen Mut zu bilden?
Kurze Side Note für unsere Zuhörerinnen. Die liebe Sarah hat mir damals mit, glaube im Alter von 16 oder so, Nachhilfe gegeben, wo ich schon im Wirtschaftsstudium war, das ich dann erfolgreich abgebrochen habe nach 3 Semester. Nicht wegen deiner Nachhilfe, die war gut, aber weil Statistik nicht mein Weg war. Zum Thema, warum dir Lernen so wichtig ist, warum du dir so viel Gedanken machst, nicht nur auf deinem Bildungsweg, super schnell. Sag gern selber noch ein paar Key Facts dazu, aber so der letzte Schritt, den ich mitgekriegt habe von dir, war der MBA in Stanford. Und gleichzeitig finde ich spannend, weil du gesagt hast, im Kontext von Meinung bilden, wie bildest du dir deine Meinung, vor allem in Feldern, wo du nicht oder noch nicht Expertin bist?
Ich bin ja einer von diesen Nerds, der, wenn ich das lese, halt dann irgendwie noch tiefer und tiefer reinbohre und mir tatsächlich die Studien anschaue, die da die zu diesem Thema geführt haben. Also ich bin kein Headline-Leser und das braucht natürlich Zeit und das kannst du nur in ganz wenigen Bereichen machen. Ne? Also das heißt, für mich ist es entweder ich habe keine Meinung, weil sie nicht fundiert gebildet ist, oder ich habe eine fundiert gebildete Meinung. Und das ist relativ schwarz und weiß eigentlich. Und ich kann damit gut umgehen. Ich glaube aber, das ist für viele Leute einfach unangenehm. Ne? Also ich kenne genügend Leute, die einfach gerne zu allem eine Meinung haben. Ich habe sie nicht. Also wenn du mich jetzt fragst über, keine Ahnung, ich will jetzt, mir fallen gerade nur politische Themen ein, aber wenn du mich jetzt
fragst. Ja, macht nichts. Aber das heißt,
McDonald's versus Burger King, ich kann dir dazu nichts sagen. Ne? Ich esse beides nichts und ich schaue mir bei beiden nichts an. Ne?
Das finde ich ein mega wichtiges Thema, Sarah, das du gerade ansprichst. Also verstehe dich richtig, du auch als Founderin und CEO deiner Company, wenn es was gibt, wo du wenig Ahnung hast, gefährliches Halbwissen, dann stößt du ja an vorderste Front und sagst, hey, Jungs, Mädels, ich weiß es einfach nicht. Also auch so Zeit. Verletzlich.
Oh ja, natürlich. Na, also sonst könnte es, glaube ich, auch, also ich weiß nicht, wie man sonst anders eine Firma leitet, aber bei mir ist es so, also ich habe ja mein Job oder Großteil meines Jobs ist ja eigentlich nur Leute einzustellen, die besser sind in einem Bereich als ich. Also so sehe ich meinen Job zumindest. Und wenn ich das mache, warum gehe ich dann hin und erkläre denen, wie man einen Job macht? Dann habe ich ja versagt schon bei meinen Stellen, ne? Weil ich glaube, dass ich am Schluss besser bin. Also bei uns in der Firma ist generell, wer am meisten Kompetenz hat, ein Problem zu lösen, der wird das Problem lösen und der trifft auch die Entscheidungen dazu. Das heißt, und wenn es wirklich was ist, was auch in meinem Bereich fällt und ich weiß es nicht, dann ja, ich sage ganz öffentlich, oder zumindest vor unseren Mitarbeitern, dass ich das aktuell nicht weiß, aber dass ich als meine Aufgabe sehe, es herauszufinden. Und ich, wie gesagt, wir sind im künstlichen Intelligenzbereich, da weißt du ganz viel nicht. Keine Ahnung, was nächstes Jahr passiert.
Du lebst in New York und warst jahrelang, glaube ich, oder zeitlang im Silicon Valley, da ist ja das relativ normal. Mhm. Ich habe so eine Erinnerung, dass du im Brutkasten-Talk vor kurzem auch über Trial-and-Error-Kultur gesprochen hast, dass Fehler gefeiert werden, um sie bewusst in der Öffentlichkeit zu zeigen und auch den Umgang. Und jetzt hören die uns zwar gerade zuhören, im deutschsprachigen Raum zu, viele davon in Österreich, die ganz andere Realität noch sehen. Was würdest du vor allem Foundern und C-Levels, die uns zuhören, gerade mitgeben aus deiner Erfahrung von dieser Kultur, die ihr lebt und die euch ja jetzt auch in kürzester Zeit so erfolgreich gemacht hat?
Ich glaube, ich bin mittlerweile so lang weg, dass es mir schwer fällt, mich zu erinnern, wie es war. Also ich habe ja auch jahrelang in Österreich und Deutschland gearbeitet. Für mich macht es diese Fehlerkultur macht total viel Sinn. Also die macht rational am meisten Sinn von allem, was ich bisher gesehen habe. Und wenn man sich das wirklich überlegt, ich habe tatsächlich die beste Fehlerkulturgeschichte oder die früheste zumindest meiner Karriere habe ich in Deutschland bei einer Baufirma miterlebt. oder vielleicht war es sogar Österreich, es war im deutschsprachigen Raum. Und es, da ging eine Baustelle wirklich schief, also in Millionenhöhe. Und der Bauleiter, was auch immer, musste danach zum Regionalleiter. Und Bauleiter halt quasi vorher noch so, hey, das, die schmeißen mich jetzt raus, das ging wirklich schief und so weiter. Ich habe der Firma gerade, weiß nicht, sagen wir 10 Millionen gekostet. Und der Bauleiter ist rein und hat gesagt, hey, es tut mir leid, ich weiß, ich habe meine Sachen schon gepackt, ich bin draußen, danke. Und hat sich entschuldigt und der Regionalleiter von den anderen sagt so, bist du wahnsinnig, wir haben da 10 Millionen in dich investiert. Und er hat gesagt, jetzt dich rauszuschmeißen wäre das Allerdümmste. Du hast gerade eine 10 Millionen Ausbildung bekommen. Ne? Mm. Und das war einfach so ein Aha-Moment für mich, wo ich so denke, okay, das stimmt eigentlich. Ja, natürlich ist es nicht toll, wenn... Es sind zwei Ansätze. Man kann sagen, okay, das ist natürlich schlecht, wenn Menschen Fehler machen, aber nur durch Fehler lernst du eigentlich. Ne? Also ich sage immer, wachsen, man wächst nur außerhalb der Komfortzone. Ne? Aber es ist nicht nur das, was bei uns noch mehr die Rolle spielt, ist, wir sind First Mover in einem riesen, und das, wo wir haben eine riesen Opportunity vor uns, und wie wir wirklich verlieren, ist, wenn wir zu langsam sind, wenn es uns irgendetwas anderer quasi wegnimmt. So, das heißt, ich muss eigentlich meine Leute daraufhin trainieren, dass sie wahnsinnig schnell agieren, schnell Entscheidungen treffen, schnell weitermachen. Und wenn ich die Leute dahin trainiere, dann muss ich denen das Gefühl geben, dass sie, wenn sie Fehler machen, dass das total okay ist, weil sonst brauchen sie viel mehr Zeit, Entscheidungen zu treffen. Wenn du perfekt sein willst, bist du langsam. Und wir haben keine Zeit, langsam zu sein. Und deshalb ist halt bei uns, wir trainieren unsere Mitarbeiter, dass sie unperfekt schnell sein sollen.
Was war der größte Fehler, den du gemacht hast, der richtig geschmerzt hat vielleicht und sie im Nachhinein dann als Learning oder Millioneninvestment in dich selbst herausgestellt hat?
Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Im Leben, in der Firma.
Sag uns einen aus dem Leben und einen aus der Firma. Der erste, der kommt.
Ich glaube, im Leben, und das speziell im Beruflichen ab, die größten Fehler oder die Sachen, die ich wirklich bereue, ist eigentlich immer, wenn ich zwischenmenschlich irgendwo versaut habe, weil ich kurzfristig geglaubt habe, dass mir das was bringt. Und ich glaube, das ist einfach so ein Fehler, auch den man macht, wenn man jünger ist, irgendwie, dass man halt glaubt, so in Englisch heißt das halt so penny wise and pound foolish, ne? Also so, ja, kurzfristig war das jetzt die gute Entscheidung und langfristig ist es aber, ja, war das nicht so schlau. Also davon gibt es einige irgendwie.
Also ja. Für einen kurzfristigen Erfolg, Profit, yeah. Abkürzung, aber menschlich in die Scheiße greifen oder einen Wert verletzen, einen eigenen Wert oder den einer Beziehung oder so.
Ja, ich glaube, generell, ich glaube, irgendwie auf kurzfristigen Profit. Ich habe sicher, also irgendwann mehr auf kurzfristigen Profit geschaut, weil ich nicht finanziell stabil war. Das ist jetzt ein bisschen leichter für mich irgendwie von zurückblickend zu sagen, auch das hätte ich anders machen müssen. Aber wenn man, ich sage immer gern, wenn man vom Löwen davonläuft, dann denkt man nicht zwingend danach, ob man besser laufen sollte. Ne? Dann geht's einfach nur ums Laufen. Und ich glaube, davon hatte ich in meinem Leben viel. Im heutigen Job alles Mögliche, ne? Von irgendwie Scams über Lawsuits, im tagtäglichen Gehabe einer Firma gibt's ganz viel. Es gibt viele Hiring Mistakes. Ne? Also das ist, glaube ich, also das größte Thema, vor allem für wen in meiner Position, ne? Wo dir das Bauchgefühl einfach schon sagt, du sollst die Person nicht einstellen und du machst es trotzdem, weil das halt am Papier irgendwie toll ausschaut. Ja. Also wir können jetzt 5 Stunden Podcast darüber machen über meine Fehler.
Machen wir mal extra Folge dazu. Ich finde das einen mega wichtigen Punkt, den du ansprichst, weil im Nachhinein, wenn wir diese 20 Millionen Fundraising-Runden oder Exits oder Fußballtore oder Titel gefeiert haben, ist es so leicht zu sagen, ganz ehrlich, Zwischenmenschlichkeit ist mein Wert und ich mache mich nur mit den Richtigen auf dem Weg und mir geht's gar nicht um den Umsatz und um die Kohle. Und am Ende des Tages waren wir alle mal da und haben begonnen, überleben zu müssen, oder? Und ich glaube, das ist also eine wichtige Message für die, die vielleicht da gerade am Start sind, oder sogar da noch davor, auch wieder aus diesem Perfektionismus raus, dass alles schwarz oder weiß ist, oder dass ich zu, vor allem im Business, in jedem Moment zu 100% meine Werte so auch ausleben kann, sondern dass es immer abwägen ist, wo fühle ich mich noch wohl, wo geht's richtig gut, wo geht's leicht, aber was brauche ich, um überhaupt den Stein einmal ins Rollen zu bringen? Also ich kann da von mir selber reden, bin jetzt seit 12 Jahren Unternehmer, habe vor 5 Jahren den großen Umsturz von Fußballwelt, von Spielen, Fußballspiel analysieren, ins Coaching-Reich gemacht, und da war ich weit davon weg zu sagen, boah, ich suche mir die alle aus und auch was die zahlen und mit wem es überhaupt Spaß macht und wen ich in so einen Impact Club einlade. 5 Jahre später, wo ich 2, 3 Jahre richtig Gas gebe, aber mal um rauszufinden, mit wem wir überhaupt arbeiten, wie wir überhaupt arbeiten, was ist eigentlich die Botschaft, die in die Welt bringen will, wenn ich wirklich aus meinem Wesenskern heraus einen LinkedIn-Post schreibe, ein Podcast-Gespräch führe oder ein Coaching oder einen Impact Club-Event hoste. Das ist dann leicht, aber diese Balance hinzukriegen und dann aber zu überleben und die selber nicht so sehr zu verletzen, dass du irgendwie ständig auf einem schlechten Gewissen aufbaust. Ich finde, das ist super tricky und wiederum auch individuell.
Ja. Yeah. Ja, yeah. Und ich glaube auch, das ist, also für die jüngeren Zuhörer, ich glaube auch, dass man es gar nicht weiß manchmal, ne? Also die muss sich ja auch irgendwie erst finden vom Wertesystem her. Und für mich persönlich, wer weiß, die Werte, die ich jetzt, also ich lebe im 5. Land aktuell, okay. Also jedes Mal, für jeden, der schon mal ins Ausland gezogen ist, da tut sich auch wieder was mit deinem Wertesystem und so weiter. Und ich bin mittlerweile sicher partially brainwashed von Amerika, ne? Und irgendwie hat das dann auch schon gesehen, Amerika ist viel mehr transactional, ne? Also es ist viel mehr kapitalistisch und so weiter. Und da hat sich sicher auch nochmal was verändert mit dem Wertesystem. Und falls ich wieder mal zurückgehe nach Europa, wird sich da wieder was ändern. Und das ist aber auch okay. Ich habe so dieses Mantra, dass solange ich in mich selber genügend glaube, dass ich zu jedem Zeitpunkt mit den Daten und mit der Information, die ich habe, die richtige Entscheidung treffe, kann ich nie was bereuen. Ich kann es immer zurückschauen und sagen, ach, mit der Information der Zukunft, die Vergangenheit zu beurteilen, ist Selbstmord. Ist der dümmste Ansatz, den ich jemals gehört habe. Und wir als Menschen machen das aber gerne.
Zurück zu deiner Frage, was macht die künstliche Intelligenz mit uns, mit der nächsten Generation, aber auch mit dir? Du hast jetzt vorhin gesagt, du bist groß geworden mit wirklich in die Tiefe gehen, die in Studien einlesen, wirklich tiefgründiges Wissen zu erwerben, um dir eine Meinung zu bilden und dann, egal ob persönlich als Mensch oder Unternehmerin, rauszugehen damit. Wie verwendest du für dich persönlich die KI als Add-on, vor allem in Lernen und Wachsen oder auch im Alltag in deinem Leben?
Ja, ich versuche der KI Daten zu geben, denen ich glaube, und dann lasse ich der KI die Analyse machen. Weil es ist tatsächlich relativ gut mit Analysen, aber ich vertraue nicht, oder zumindest nicht den Tools, die so gang, also die so normaler Markt zu verwenden sind aktuell, dass es mir von den richtigen, auf die richtigen Daten schaut. Ne? Also das ist, ich gehe dann schon manchmal, ich verwende die KI überall, Tag, Nacht, in allen Bereichen meines Lebens, privat, beruflich und so weiter. Aber ich beschäftige mich damit halt sehr viel und versuche sie so zu strukturieren, dass sie mir das macht, wo ich ihr vertraue. Und das macht sie dann auch extrem, extrem gut und schneller als jeder andere. Aber ich habe vor kurzem, das ist vielleicht spannender für die Zuhörer, ich habe vor kurzem versucht, mich selbst wegzurationalisieren mit der KI. Also diesen CEO-Job. Und Teil von meinem Job ist ja irgendwie jedes Monat zu analysieren, hey, wie geht's der Firma, was sollen wir anders machen, Roadmap, Fundraising, was auch immer. Und habe halt unsere Firmendokumente, die wir so produzieren, die mit natürlicher Intelligenz, habe sie halt genommen und in die KI reingefüttert und halt gesagt, hey, bitte schreib mir eine neue Roadmap, schreib mir ein neues Premortem, analysiere unsere Bilanz und so weiter. Und saß da und es hat innerhalb von Sekunden Arbeit gemacht, die mir wahrscheinlich 10, 20 Stunden gedauert hätte. Und es war 80% phänomenal, 10% gut und 10% falsch. So, und jetzt sitze ich da und jetzt können wir uns auf die 10%, die es falsch war, irgendwie fokussieren. Oder ich kann sagen, naja, wie gut wäre denn jeder andere CEO gewesen, gerade in dem Job? Wie oft bin denn ich falsch? Ne? Und das war auch eine spannende Frage. Ich habe dann tatsächlich die AI gefragt, wo hat der CEO Fehler gemacht? Und es hat mir ganz klar meine Fehler aufgezeigt. Das war ehrlich. Und ja, das heißt, ich versuche es mehr und mehr zu integrieren. Und wir sagen als Firma selber, wir sagen, wir machen nicht AI, wir machen IA. Und das steht für uns als Intelligent Augmentation. Das heißt, wir augmentieren die Intelligenz von den Menschen mit künstlicher Intelligenz. Es ist ein Layer, auf den Menschen drauf und nicht ein voller Ersatz für den Menschen. Und wenn du das verstehst und wenn du weißt, wie du das machst, dann kann das wirklich gut sein.
Mega schöner Blickwinkel. Das schreibe ich mal auf. Der Layer auf dem Menschen und nicht der Menschenersatz. Eine Frage dazu noch, Sarah. Wenn jemand jetzt schon begonnen hat, mit ChatGPT ein bisschen zu spielen, sich auszuprobieren, Gefühl hat, okay, das hat Potenzial, aber weit weg von dem ist, dass das so integriert ist in den Alltag und ins Business wie bei dir und euch. Was würdest du dem raten? Ich höre immer wieder, ich weiß nicht, ob du den Daniel Priestley kennst, so Serial Entrepreneur, Australier, der in London lebt, bei dem war ich im Jänner 4 Tage, so ein Deep Dive, und der gesagt hat, in 10 Jahren wird in fast allen Branchen die wirklich erfolgreichen von den gescheiterten oder semi-erfolgreichen eine Sache unterscheiden, und das ist, dass die sich ernsthaft mit AI zumindest auseinandergesetzt haben. Wie geht man es an, wenn man am Start oder relativ am Start ist, das zu einer Routine zu machen? Wie waren deine ersten Schritte und was aus deiner Erfahrung würdest du da gern anderen mitgeben?
Ja, ich meine, wir sagen immer gerne, es ist in Amerika sind also dieses Thema auch in Europa, die Intelligenz mir den Job weg. Und ich sage immer, die künstliche Intelligenz nimmt dir nicht den Job weg, aber jemand, der die künstliche Intelligenz verwendet, nimmt dir den Job weg. Ja. Und wir sehen das halt links und rechts in jeder einzelnen Mitarbeiter von uns. Vor eineinhalb Jahren oder so, als es wirklich losging, habe ich eine All-Hands gegeben an zu all unseren Mitarbeitern, gesagt, wenn ihr in einer Woche nicht einmal am Tag eine künstliche Intelligenz verwendet für euren Job, schmeiße ich euch aus. Full stop. Und das kannst du noch in Amerika, ne? In Europa ein bisschen schwieriger. Aber wie Leuten sagen soll, die nicht wissen, wo sie anfangen, fangen im Privatleben an. Das ist viel einfacher. Wir haben es vorher gesagt, ich bin gerade in Island und ich habe relativ last minute irgendwie einen Flug gefunden und gesagt, cool, ich fliege jetzt nach Island, ich will die Nordlichter sehen. So, und weißt du, wie lange das normal dauert, irgendwie einen Trip zu buchen? Nein, nichts da reingeschrieben. Ich bin in Island, ich habe 3 Tage, was soll ich sehen? Buch mir das Programm, mach mir das und so weiter. Ne? Also fang an mit irgendwas, was so ungefährlich ist, und lern, wie du damit umgehst. Schreib eine E-Mail und dann schickst ein ChatGPT und sag, schreib mir das besser. Und wenn du dich langsam daran gewohnt hast, dann kannst du damit mehr und mehr spielen. Aber ich glaube nicht mal, dass es noch 10 Jahre dauern wird. Also wir sehen, wir machen ja künstliche Intelligenz für die Baubranche und wir sehen die Qualität und die Produktivitätsunterschiede von Menschen, die unsere KI verwenden, versus Menschen, die es nicht machen in der Baubranche selbst. Und das sind andere Welten, von denen wir reden.
Es ist so spannend, wie schnell das geht, oder? Und das Tempo auch, wie wir Menschen da noch mitkommen können. Und deswegen glaube ich, ist auch wichtig, dass jeder genau dort das als seine Routine eingliedert, wo er einsteigen kann. Mal auf den Super-Speed-Zug, der da schon mit 500 eigentlich vorbeirast, wenn man 2, 3 Schritte über den Tellerrand hinausschaut. Du hast gerade gesagt, damit umgehen lernen. Ich habe nur abschließend zumindest eine Frage an dich, Sarah. Und zwar kenne ich dich ja jetzt schon lang, aber wenn wir jetzt jahrelang keinen Kontakt gehabt haben, aber kriege ich ja so mit, was du machst, grob in dieser Welt, im Business. Und
ich kriege auch mit, was du machst, ne?
Ist das eine Drohung? Und wie, also ein Mensch, der sehr früh in seinem Leben in der High-Performance-Welt war und du auch, aber anders und gefühlt aber jetzt noch einmal ein ordentliches Sprungbrett genommen hast die letzten Jahre. Wie geht's dir als Mensch mit diesem Speed, nicht nur mit der KI, sondern mit dem Erfolg, mit der Größenordnung, die Zahlen, mit denen du jetzt zu tun hast, egal ob es das Team ist, ob es das Funding ist, ob es die Umsätze sind, wie kommst du da als Mensch, und ich kenne dich ja als Mensch, der zum Beispiel die Welt bereist und der sich ganz viel auch in der Tiefe auseinandersetzt, nicht nur mit Business, sondern mit dem Menschsein. Wie kommt deine Seele, dein Menschsein damit?
Ja. Ich war immer schon ein Mensch der Extremen. Ich brauche das. War bei mir schon immer eigentlich egal, ob das jetzt extrem ist im beruflichen Sinn oder extrem im Reisen oder extrem im Sport oder ich bin halt so ein, ich weiß nicht, ob Adrenalin-Junkie das richtige Wort ist, aber ich mag das extrem. Und von dem her, wenn ich jetzt zurückschaue, war es eigentlich klar, dass ich auch irgendwann im Silicon Valley irgendwo lande und dann war es auch klar, dass es dann New York sein muss und so, weil das ist halt immer noch irgendwie noch größer, noch schneller, noch mehr. Mir macht das Spaß. Mir macht es Spaß, mich daran zu erinnern, dass ich vom Land komme, aus Oberösterreich, meine Eltern nicht auf der Uni waren und ich jetzt irgendwie neben Eric Schmidt und Sergey Brin irgendwo sitze auf einer und Wein trinke. Dieses Spiel, ich mag das Spiel. Aber ich sage jetzt, ich glaube, das bin ich kein gutes Vorbild, weil das kommt halt bei mir auch von einem, ich habe einen riesen Chip on meiner Shoulder, ne? Wie sagt man das auf Deutsch? Also ich natürlich muss mir wahnsinnig viel beweisen. Weil halt mein Aufbringen, meine Kindheit jetzt nicht wahnsinnig einfach waren. Und ich kann noch 20 Jahre länger Therapie machen, aber ich glaube, dieser Drive und diese fast Sucht, die geht da nicht weg.
Ist das eine Form von Therapie für dich, die Extreme auszuleben?
Mittlerweile ist es keine Form von Therapie. Mittlerweile ist es einfach ein Spiel. Das ist eine Form von Selbstbestätigung. Sicher auch eine Suche nach Bestätigung irgendwo. Von dem her wahrscheinlich auch irgendwo ungesund. Aber ich habe andere Outlets als jetzt nur das berufliche, eben wie du schon gesagt hast, Reisen, Sport etc. Aber muss es immer irgendwo mehr sein? Muss es immer wieder irgendwo was Neues sein? Ich weiß nicht, ob das wegtherapierbar ist.
Wie geht es dir, Sarah? Ich finde schön, was du sagst, dass es ja pure Energie ist, die du gelernt hast zu nützen oder in Fluss zu bringen. Aber wie geht es dir, Sarah, wenn sie gerade nicht leisten kann oder will? Oder leistet, aber nicht erfolgreich ist damit. Das ist gerade eine blöde Frage, weil du, glaube ich, so super erfolgreich gerade bist, aber vielleicht, wenn du zurückschaust, einmal ein paar Jahre, was ist dann und vor allem, was hilft dir dann?
Ja, ich meine, Erfolg kommt in vielen Varianten. Also diese Firma, die ich jetzt habe, die war nicht immer erfolgreich und die wird auch nicht immer erfolgreich sein. Also das gehört ja dazu, zum Entrepreneurship. Wie geht's mir, wenn ich nicht was für die Frage?
Wie geht's dir, wenn du gerade nicht leisten willst oder kannst oder noch mehr sogar leistest, aber damit nicht erfolgreich bist?
Mir geht's gut, wenn ich nicht leisten will, aber ich hadere dann nicht. Also ich kann dann auch irgendwie mal sagen, cool, jetzt geht's aufs Burning Man und dann ist jetzt mal nichts mit Arbeiten irgendwie. Und dann ist mal, genau, dann ist es das andere Extrem. Ne? Dann ist es jetzt extrem irgendwie feiern oder extrem reisen oder wie gesagt, jetzt kurz irgendwie Island und wir müssen jetzt die Nordlichter sehen. Vielleicht ist es dann auch wieder leisten. Ne? Also da müssen wir jetzt meinen Therapeuten fragen, ob das jetzt dann nicht auch wieder irgendwie heißt, ich muss jetzt irgendwie leisten. Nur halt leisten im Privatleben.
Das ist ein guter Punkt. Ich hab zum Beispiel, komme ja aus dem Leistungssport und ich habe bei mir erkannt, ich habe auf einmal die Meditation zu meinem neuen Leistungssport gemacht. Was das ist so hip und ja, und gerade als Coach, du bist ja nur ein guter Coach, wenn du achtsam bist und nach innen schaust und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde auf meinem Meditationskissen sitzen, bis ich mir gedacht habe, Alter, was mache ich da eigentlich? Also abgesehen von nach 5 Knieoperationen, dass das gar nicht so cool ist, im Schneidersitz lang zu sitzen. Aber selbst diese Dinge kann man zum Leistungssport machen, wenn man nicht aufpasst.
Ja, also geht's mir, jetzt aktuell sehr gut damit. Frag mich wieder in 5 Jahren. Also ich habe immer noch diesen Glauben, dass es vielleicht irgendwann einfach zum Hippie wird. Aber mal schauen. Aktuell bin ich aktuell gefällt mir die New York Sara sehr gut. Aber du kennst mich seit 20 Jahren. Also da gab es eine Oktoberfest-Sara, da gibt es eine Extremsport-Sara, da gibt es eine PhD-Sara. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, gibt es eine Mama-Sara irgendwann in Bundes.
Was wird das extremste nächste sein, was du vorhast im neuen Jahr?
Naja, wenn man mit dieser, die Firma ist schon sehr, sehr, wie heißt das, ein all-encompassing, also die nimmt dich schon sehr ein aktuell, also das gehört aber jetzt auch dazu, also ich meine, wir haben über 30 Millionen eingesammelt von Investoren, wir wachsen extrem, also das 2025 ist mal nur irgendwie Trunktos, und dann mal schauen, irgendwann muss ich mal eine Hochzeit planen, also ich bin schon verlobt seit ganz langer Zeit.
Yeah, das schicke ich immer ab.
Danke. Ja, aber das sind halt ein gutes Thema. Ne? Also irgendwie so, ich will nicht gestresst zu meiner eigenen Hochzeit fliegen, deshalb gibt es gar keine Hochzeit mehr. Gott sei Dank eine verständnisvolle.
Der auch in dem schnellen Tempo unterwegs ist oder der so einen Ausgleich reinbringt in die Beziehung?
Das ist genau dasselbe. Ja, auch ein Unternehmer. Auch ein Getriebener bei der Liege, glaube ich. Ich habe das andere probiert. Ich habe versucht, das ist, ich nehme den normalen, aber das ist auch nichts vorher.
Schön. Voll gut, Sara. Gibt es abschließend noch irgendwas zu dem, was wir gesprochen haben, was du, wir steigen ja immer mit einer Frage ein, dass du gern als Frage an unsere Zuhörerinnen weiter schicken würdest, dass da anknüpfen könnt, wo ich vielleicht auch du selber, aber auch alle, die uns zuhören, weiter sinnieren könnten oder vielleicht Call to Action konkret was angehen könnten.
Ja, ja, ich glaube, es ist halt wirklich, ich finde es so spannend aktuell, was, wenn ich jetzt Kinder hätte, die irgendwie, keine Ahnung, 10 sind oder sowas, was würde ich denen Zugang geben zu AI? Natürlich, ne? Also ohne das geht's ja auch nicht, ne? Aber was würde ich, Wie schaut Schule aus, ne? Wie schaut Bildung aus und was, wie lernt die nächste Generation, sich eine Meinung zu bilden und ja, sich eine Meinung zu bilden und logische Schlüsse zu ziehen, wenn das die AI für uns macht. So gut das im Beruflichen ist für uns alle, so viel hinterfragen sind wir wahr.
Was glaubst du, wie Schule in 10 Jahren aussehen könnte?
Das ist eine super spannende Frage. Also ich bin ja noch immer sehr nahe an Stanford dran und hatte vor kurzem ein Abendessen mit dem Dean dort und habe eben gefragt, wie macht sie jetzt eigentlich? Was unterrichtet sie jetzt überhaupt noch? Ne? Und es ist sehr spannend, da so nahe dran zu sein an einer Uni, die künstliche Intelligenz erfunden hat, ne? Und halt zu sehen, wie die selbst damit eigentlich umgehen und auch struggling, irgendwie zu sagen, wie überprüfe ich, was da abgeliefert wurde, und ist es überhaupt noch wichtig? Ich glaube, die Frage ist nicht so sehr, kann ich herausfinden, ob jemand geschummelt hat mit der AI? Natürlich kann ich das, ne? Viel, viel spannender ist ja, wenn die Leute dann ins Leben rausgehen, wenn für sie Firmen arbeiten, wie meine, wo es nicht mehr wichtig ist, ne? Weil ich einfach sage, okay, nützt sehr, also viel ihr könnt. Was unterrichte ich dann in der Schule? Und was bringe ich meinen Kindern bei? Und das ist für mich eine komplett ungeklärte Frage und ich glaube für die Gesellschaft auch.
Ich habe auch nicht die Antwort. Ich glaube, das wäre vermessen, aber ich habe eine. Natürlich auch sehr biased aus meinem Bereich, aber da schließt sich für mich der Kreis unseres Gespräches, was du mit Layern angesprochen hast. Eigentlich das unter dem Layer so richtig entdecken, nämlich Mensch zu sein. Und das sage ich nicht nur als jemand, der Menschen begleitet in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, sondern als Vater von 2 Kindern. Die sind 6 und 3, gehen bei den Kindergarten. Wie herrlich das dort ist, noch kein Smartphone haben zu müssen, im Wald zu sein, im Garten, Holz, Papier anzugreifen, zu basteln, kreativ dich auszutoben. Und ich weiß nicht, wann das richtige Alter ist, damit zu beginnen, aber das, was ich dort sehe, ist die Kreativität eines Menschen, wenn du ihm 360 Grad Freiheit gibst, Individuum zu sein, aber auch natürlich einen gewissen Rahmen anzuhalten, was vorzuzeigen, ein Sprungbrett zu bauen, das schon, um die Kleinen nicht zu überfordern. Aber ich glaube, das ist eine riesengroße Einladung, dass KI eine riesengroße Einladung, nicht nur an uns Kinder oder auch an uns erwachsene Kinder, ist, wieder zu spielen, wieder Mensch zu sein und kreativ ganz neue Wege zu finden. Und damit meine ich jetzt nicht nur Fußball spielen, singen, tanzen, Bilder malen, sondern auch im beruflichen Weg neben der AI oder zusätzlich zu der AI der Kreativität viel mehr Raum geben und um vielleicht ganz neue Lösungen auf diese Welt zu bringen, die noch nie da waren, weil wir uns die Gedanken noch gar nicht machen haben können, / müssen, weil uns so viel andere Arbeit abgenommen wird.
Ja.
Das ist zumindest mein Wunschszenario. Davon träume ich und dafür setze ich mich ein.
Davon gibt es auch Studien, ne? Also wenn du so schaust, also Universal Basic Income und so weiter, wenn du dann siehst, dass die Kreativität eigentlich steigt der Gesellschaft. Also das wäre jetzt, schauen wir mal.
Let's see. Schön war's mit dir, danke.
Ebenso, danke.
Jetzt kenne ich die Sarah schon über 15 Jahre und war auch nach diesem Gespräch wieder so verblüfft, wie sie das hinbekommt, in so argem Tempo ihr Leben zu gestalten, ihr Business aufzubauen und immer noch so in ihrer Kraft zu sein. Und gleichzeitig finde ich es super spannend, dass sie in dieser argen intensiven Phase gerade genau ein paar Tage in Island ist, um in der Natur zu sein, Batterien aufzutanken, die Nordlichter zu sehen und durch diese Extreme sie so einpendelt, um ihren Weg zu gehen, den Weg, der jetzt gerade angesagt ist, das, wo sie Energie immer wieder schöpfen kann, aufgrund ihrer Begeisterung, aufgrund ihrer Mission, aufgrund des Potenzials, das in ihr, aber auch in der Firma steckt. Und ich finde es so ein schönes Beispiel, dass es ganz viele verschiedene Wege gibt, Impact zu haben. Und ich möchte dich einladen, hinzuspüren, was dein Weg ist, wie du deine Kraft in dein Leben, in dein Business, natürlich auch in deine Familie bringen kannst. Bist du so ein All-in-All-out-Typ wie die Sarah? Bist du jemand, der es gern im 9-to-5-Stil jeden Tag ungefähr gleich hat? Und selbst da, hör auf, dich schlecht dabei zu fühlen, weil irgendwer im Außen dir erzählt, dieses 9-to-5 ist so ein altes Ding, das keiner mehr braucht. Ist dein Rhythmus am Abend zu sitzen oder in der Früh? 5 a.m. Club. Was ist deine perfekte Woche, dein Rhythmus jetzt gerade, an diesem Tag, in dieser Woche? Oder wenn du so im Kalender schaust in den nächsten Wochen, der dich so richtig inspiriert, wo du gut bei dir sein kannst und gleichzeitig den Impact in deinem Leben im Außen erreichen kannst, den du dir wünschst. Genau das wünsche ich dir, dass du deinen Weg gehst.